Ja, hallo Ellen, grüß dich.
Hallo Devoseto, grüß dich.
Ja, ich freue mich, dass ich dich interviewen kann übers Internet. Ich bin auf Gomera, du bist in Norddeutschland.
Klasse.
Ja.
Ja, ich freue mich auch.
Für dich, oder ich sehe dich so, dass es eben bei dir speziell ist, dass du speziell auf die Gefühle der Menschen eingehst und ihnen rätst, alles zu fühlen. Also ich meine, Gefühle zu fühlen raten ja viele, aber bei dir ist es doch noch irgendwie, du gehst noch sehr speziell auf die Gefühle ein, würde ich sagen. Vielleicht magst du was dazu zu sagen, ja?
Ja, gerne. Also das Spüren, das Wahrnehmen und eben auch die Gefühle sind für mich Sinnesorgane. Und ein Problem, was dann mit diesen Sinnesorganen passiert, wenn sie sehr verletzt worden ist, dass wir nicht mehr sauber fühlen. Das heißt, das ist wie eine Waage, die sich vereicht und dass dann eine Angst entsteht vor dem Gefühl selber. Das ist wie wenn man etwas sehr Hässliches gesehen hat und dann Angst hat, überhaupt zu gucken und dauernd versucht, die Augen geschlossen zu halten, um das Hässliche nicht sehen zu müssen. Und wenn ich meine Augen permanent geschlossen halte, sprich, ich bin blind, dann können mir meine Augen nicht mehr dienen. Ja, das heißt, dann lebe ich das Leben eines Blinden. Mein Kopf, der kann mir dann schon noch ein Bild geben von der Welt, aber es ist mühsamer, als wenn ich gucken kann und eben erkennen kann, okay, das ist gerade sehr hässlich. Das kann ich aber verarbeiten, als wenn ich dann auf das Organ verzichte.
Ja, kannst du,
Verstehst du, was ich
ich
meine?
verstehe, was du meinst. Kannst du das mal so praktisch beschreiben? Wie ist das? Ist dann die Sensibilität oder versuchst du bei den Menschen die Sensibilität so zu stärken, zu verfeinern, dass sie also automatisch alles immer fühlen? Oder empfiehlst du irgendwie die Aufmerksamkeit auf die Gefühle zu lenken? Wie geht es praktisch?
Wenn wir ideal aufwachsen würden, sprich, als Kind wird man getragen, die Mutter kann einigermaßen mitbekommen, was wir brauchen, sie ist selber nicht traumatisiert, dann würde das alles automatisch funktionieren. Ja, das heißt, wir wären so mit unseren Wahrnehmungsorganen verbunden, dass wir nichts wirklich wegschieben müssen. Und wenn jetzt, sagen wir mal, wenn wir in so einer durchtraumatisierten Welt leben, wie das, was wir hier haben, dann ist es normal, eben etwas nicht ganz zu fühlen. Und daher ist es für mich wichtig, erst einmal wieder sich dem zu widmen, was man verdrängt. Also erstmal sich seine Traumata anzugucken, sich anzugucken, was da überhaupt passiert, um es fällt mir gerade schwer, das auszudrücken, um dann wirklich durch das Durchfühlen wieder an das eigentliche Spüren und das eigentliche Fühlen heranzukommen. Beispiel: Baby macht die Erfahrung von Einsamkeit und von Getrenntheit. Und Getrenntheit ist ja unser Hauptdesaster oder unser Hauptproblem. Jetzt hat das Baby die Erfahrung von Getrenntheit ganz tief gemacht und ist mit sich auf einer Ebene getrennt. Also sind wir auch später von uns getrennt und haben Angst vor dem Gefühl, uns getrennt zu fühlen. Und jetzt wollen wir das Gefühl von Einsamkeit oder von Getrenntheit und all diesen Sachen nicht haben. Und damit trennen wir uns vor uns selber, vor Anteilen unserer selbst. Und damit halten wir diese Trennung aufrecht. Würde ich jetzt aber das Gefühl der Trennung fühlen, und in der Kreuzigungsgeschichte ist meiner Meinung nach genau dieser Weg gezeigt, dann würde das sich von der Trennung trennen aufhören. Und dann könnte ich alles wieder, also auch das, was dahinter ist, spüren, ohne mich vor dem Gefühl der Trennung schützen zu müssen. Kreuzigungsgeschichte ist deshalb für mich ein Wegweiser oder eine Metapher. Wenn ich merke, da kommt ein Thema auf mich zu. Und das ist so ein bisschen, dann ist ja das Erste, lass den Kelch an mir vorübergehen. Ja, also können wir irgendwas machen, dass ich es nicht fühlen muss. Und in der Kreuzigungsgeschichte ist es so, dass Jesus sagt, okay, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Was auch immer in dem Moment dann deins ist, ja. Also dein Wille dann heißt. Wenn jetzt überhaupt nichts mehr gemacht wird, um sich vor dem Gefühl zu drücken, also um irgendwie etwas zu machen, wirklich die Waffen vollständig unten zu lassen, dann kommt es an einen Punkt, wo man dann wirklich am Kreuz ist. Das heißt, ich muss das Gefühl fühlen. Und mit dem Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wird ja die Trennung selber gefühlt. Und dann geht es ganz schnell, ja, dann ist es vollbracht und das stirbt und normalerweise stirbt man da nicht so schnell. Aber eine Ich-Identifikation, getrennt zu sein von etwas, die kann sehr schnell sterben. Und dahinter kommt dann die Auferstehung. Das heißt, ein Zustand, wo sich das Getrenntsein nicht mehr von mir getrennt erlebt. Und damit kommt es in die Einheit. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das ist einleuchtend. Aber ich würde da gern was aus meiner persönlichen Geschichte zu sagen. Ja. Ich habe schon früh, mit Anfang 20, habe ich Primärtherapie gemacht. Erst eben so im Freundeskreis, später bei Osho. Und da ging es ja auch viel um die abgespaltenen Gefühle zu fühlen und richtig auch eben kathartisch herauszulassen. Mhm. Und ja, das fand ich sehr hilfreich und sehr befreiend und ich habe dann auch ganz deutlich gemerkt, wie ich mich verändert habe, wie mein Leben sich verändert hat, meine Verhaltensweise. Aber irgendwann kam dann auch mal ein Punkt, wo es bei mir so war, so jetzt lassen wir mal die Kindheit wirklich hinter uns. Also es hat keinen Sinn, das ganze Leben sich mit irgendwas zu beschäftigen und irgendwas nachzuweinen oder nachzuspüren, was in der Kindheit passiert ist. Irgendwann muss ja einfach mal Schluss sein. Ne? Das ist Vergangenheit und das ist Geschichte. Mhm. Und das Leben will genau das durch mich spüren und fühlen, was jetzt ist und wie ich es fühlen kann, ob getrennt oder nicht getrennt. Und das lasse ich jetzt alles mal hinter mir. Und das hat mir eigentlich auch sehr gut getan. Und seitdem ist diese Einstellung irgendwie auch geblieben. Also das ist eigentlich so jetzt eine Art Grundeinstellung. Ja, vielleicht, wie kann man das, wie passt das mit dem zusammen, was du jetzt gesagt hast?
Super gut. Denn du hast diese Dinge angeguckt und du hast diese Sachen auch in den Ausdruck gebracht. Und wenn jetzt jemand dass die ganze Hütte voll hat und gar nicht weiß, wie man das ausdrücken kann, wie man es überhaupt betrachten kann, dann fehlt ein Schritt. Wenn das aber geschehen ist, dann ist irgendwann ein Punkt, wo man eben da nicht mehr dauernd rumwühlt. Was ich auch sage, Leute, wenn das abgefrühstückt ist, bitte nicht mehr extra wühlen. Also viel Schmerz fühlen hilft nicht viel, sondern es geht letztendlich darum, wenn noch ein Dorn im Fleisch ist, will das heraus, da wird es auch eitern. Aber ich muss nicht die ganze Zeit irgendwie gucken, ob ich da noch was rauskratzen kann. Ja. Meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass das Leben mir die Themen bietet, um die es geht. Und dass es letztendlich dann um die Haltung geht, bin ich bereit, dann im Hier und Jetzt Ja zu sagen. Wenn eine alte Sache da noch mit dranhängt, dann kann ich das fühlen. Und dann sage ich dazu Ja, musste aber jetzt nicht wie blöde hineinwursteln. Und wenn, weiß ich zum Beispiel, ich fühle eine Angst und die ist der Situation nicht angemessen, dann weiß ich, okay, könnte sein, dass es sich um eine alte Angst handelt. Dann gehe ich zurück. Ja, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war und gehe wirklich das fühlen und bejahen und in den Ausdruck bringen vor mir selber. Wenn ich aber jetzt eine Angst habe, die gerechtfertigt ist im Hier und Jetzt, dann dient mir meine Angst und sagt mir einfach nur Bescheid, du, lass mal, passt gerade nicht so. Und dann brauche ich da nicht mehr groß in irgendwelchen alten Eingeweiden rumzuwühlen. Ja, es geht mir nicht darum, im Eingeweide rumzuwühlen, aber das, was im Hier und Jetzt sich zeigt, möchte halt auch wirklich gesehen und wahrgenommen werden und nicht wieder weggeschoben. Verstehst du? Also es ist kein Wegschieben und auch kein Ranpulen.
Ja, nee, das finde ich, das kann ich gut teilen. Das finde ich gut, das sagen ja auch manche andere. Das Leben bietet sowieso, spült sowieso alles an die Oberfläche. Also es ist jetzt, man muss da nicht unbedingt wühlen. Und zum Beispiel bei mir war das damals, wie ich Primärtherapie gemacht habe und eben auch mit Leuten, vielen Leuten Kontakt hatte, die auch Primärtherapie gemacht haben, da gab es welche, die sind da irgendwie, die haben das zu ihrem Lebensstil gemacht. Ne? Also das über Jahre hinweg und das hat dann auch nichts mehr gebracht. Das hat sich dann nur noch wiederholt. Ne?
Nee. also ins Drama reingehen immer und immer wieder bringt es auch nicht, sondern es wirklich nur zu fühlen. Das Fühlen selber ist eher eine Stille, also ist eher eine stille Angelegenheit. Klar, wenn ich richtig voll bin, ja, und da ist so viel Wut und wah, ja, dann brauchst du mal ein Kissen und dann schreie ich da rein oder ne, bring das mal im geschützten Raum in den Ausdruck. Aber das ist eigentlich nur das Entladen. Das eigentliche Fühlen oder das eigentliche Bejahen kommt nach dem Entladen. Und das ist das Einverstandensein, dass es ist, wie es ist, und das Einverstandensein, dass ich fühle, was ich fühle. In dem Moment, wo ich einverstanden bin mit dem, was ich fühle, beruhigt sich das sofort. Ja, und weil dann fühlt sich ja auch das, was ich fühle, von mir angenommen und wahrgenommen, und die Trennung oder die Spaltung hört dann auch auf der Facette sofort auf. Wenn ich jetzt zu früh sage, okay, das muss ich beruhigen, dann habe ich ja schon wieder ein Nein dazu, dass es sich ausdrückt, wie es ausdrückt. Also es ist wirklich ein Balanceakt. Ne? Genau zu gucken, was braucht es noch, damit es sich erlösen kann. Und das ist ein ganz schmaler Grat.
Zum Erlösen. Also was bei mir schon ist, dass ich manchmal, also manchmal Monate nicht, aber dann vielleicht wieder ein paar Tage, wo ich sehr intensiv träume, auch Albträume habe, und daraus auswache, und es ist mir sofort klar, das war das Geburtstrauma. Also irgendwie sind da die Gefühle so klar, und steht mir einfach klar vor Augen dann. Und das wirkt vielleicht noch nach ein paar Stunden als Beklemmung vielleicht oder als Gefühl. Manchmal ist es auch befreiend danach. Aber also ich erlebe das quasi auch, ich weiß nicht, ob man dafür Aufarbeitung sagen kann, aber es äußert sich einfach so in Träumen. Kannst du mir dazu auch was sagen?
Ja, da arbeitet es sich auf. Ja, das passiert einfach. Und was ich mache, wenn ich jetzt, also ich habe auch öfter Sachen, Themen, die dann morgens kommen, dass ich dann ganz bewusst ein Ja dazu habe, das zu fühlen, und dass ich ein ganz bewusst ein Ja dazu habe, gerade das zu fühlen, was ich damals erlebt habe oder was ist, also das, was durch mich guckt, auf irgendeiner Ebene erlebt hat. Und ich merke, dass wenn ich das bewusst bejahe und auch nochmal mit mir bewusst rückkoppel, gibt es für mich nochmal einen anderen Frieden, als wenn es einfach nur so durchläuft. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also bei mir äußert sich das dann so, dass ich das Gefühl habe, ja, das Leben würde es einfach durch mich in der Art und Weise fühlen. Ne? Das ist einfach Spiel des Lebens, was sich so ausdrückt. Ja. Und das ist weder gut noch schlecht, weder richtig noch falsch, sondern das passiert einfach. Ja, und das lasse ich einfach passieren. Ne?
Also ich gebe mich da ganz bewusst wirklich meinem Selbst hin. Ja, also du hast ja das letzte Interview, was ich mit der Helen gemacht habe, hast du ja durchgeguckt, als du es bearbeitet hast. Und dieses, das, was durch mich guckt, das, was mein Selbst ist, was durch mich wahrnimmt, das kann meiner Meinung nach nur das trinken, was ich wirklich mit Hingabe zu mir selbst fühle. Das heißt, es braucht dieses Ja dazu, um durch mich wirklich das Leben zu trinken. Und daher ist es mir so wichtig, wirklich in ein bedingungsloses Ja zu kommen. Und wenn da sehr schwere Verletzungen dazwischen sitzen, dann ist es für den Menschen einfach sehr schwierig, dieses ein Ja dazu zu haben. Und dafür braucht es diese separate Aufarbeitung, damit überhaupt das in das Ja reingehen kann. Wenn das aber schon weitgehend durchgetüdelt ist und die Leute da eigentlich ohne Probleme hinkommen, dann brauchst du keine Aufarbeitung mehr. Das ist ja dann schon aufgearbeitet. Also das klemmt dann ja gar nicht mehr dazwischen.
Wobei ich es ein bisschen anders ausdrücken würde, weil ich würde jetzt das selbst und mich, der das erlebt, würde ich nicht trennen. Das ist einfach das Leben an sich. Und wenn das Leben, wenn durch mich Verdrängung passiert und nicht fühlen wollen passiert, ist das auch das Leben. Und dann sollte eben auch keine Trennung zur Trennung sein. Ich weiß nicht, mein Blick ist da sehr, oder der Blick, der hierdurch passiert, ist da sehr weit, sehr umfassend.
Da kommen wir jetzt an die Grenzen der Sprache. Und je nachdem, von welchem Gefäß oder von welcher Schüssel das betrachtet wird. Ich habe die Schüssel ein bisschen kleiner eben gehabt, du hast die Schüssel jetzt einfach ein bisschen größer, da gehört das dann auch alles mit rein. Was ich von meinem subjektiven Leben erlebe, ist das wirklich so, wie ich mit mir bin im Ja und Nein, so ist das Außen zu mir. Und daher macht es dann doch wieder einen Unterschied für mich als Person, also als Ellen, als das, was jetzt hier gerade lebt, mit welcher Haltung ich durch das Leben gehe. Für das Selbst macht es, je nachdem, in welche Schicht ich gehe, keinen Unterschied. Ja, das erlebt sich einfach durch mich. Aber subjektiv gesehen macht es schon einen Unterschied. Also ich ringe sehr um dieses, also ringen, nicht, dass es mir schwerfällt, aber da ist schon meine Achtsamkeit, in dieses immer wieder ins Ja zu gehen oder auch, also mittlerweile hält sich das. Aber wenn ich wahrnehme, dass ich im Nein bin, dann gucke ich dahin. Also ich habe dann als erstes ein Ja dazu, dass ich ein Nein habe. Aber dann bewege ich mich da oder es bewegt sich dann in mir da. Also da wird es dann ganz schwierig, das von der Formulierung her auszudrücken. Also weil alles richtig ist. Also das, was du sagst, widerspricht nicht dem, was ich gerade versuche zu sagen.
Ja, ich verstehe. Also es gibt einerseits eben die ganz weite Sichtweise oder die Sichtweise vom Absoluten aus gesehen, ist alles okay, wie es ist und soll es genau so sein. Mhm. Und trotzdem macht es für das menschliche Dasein, für das persönliche Empfinden, gibt es doch große Unterschiede, wie weit die Sachen angenommen werden oder nicht.
Ja, und jetzt geht es ja mir erstmal darum, was hier auf in dieser Dimension, in der ich Ellen gerade erlebe, wie kann ich da unterstützend sein, dass einfach das Leid aufhört? Weil ich finde, das, was hier gerade abgeht, ja, da ist ja hochgradiges individuelles Leid. Und wenn ich die ersten 44 Jahre meines Lebens betrachte, hey, die waren nicht witzig. Ja, unabhängig davon, ob es jetzt eine Instanz gibt, der das egal ist oder für die das alles in Ordnung ist. Aber für mich war das nicht komisch. Und da habe ich einfach ganz viel Mitgefühl. Sowohl mit meiner Vergangenheit als auch mit den Menschen, die teilweise in ähnlichen Vergangenheiten oder Gegenwart, was meine Vergangenheit ist, noch drinstecken. Und da habe ich ganz viel Mitgefühl und da habe ich auch Impulse und Handlungswünsche.
Du hast gerade so pauschal gesagt, was gerade abgeht. Meintest du das jetzt im Freundeskreis oder auf gesellschaftlicher Ebene? Und was meintest du damit?
Überall. Also im Freundeskreis geht es bei mir gerade nicht ab. Da ist es einfach sehr, ich habe einen schönen Kontakt mit meinen Freunden. Aber wenn ich mir angucke, was gerade politisch abgeht, stattfindet, was in einem Gesundheitsbereich stattfindet, was in der Nahrungsindustrie, also in konventionellen Landwirtschaft stattfindet, was bei uns in einem Finanzsystem, also Zinseszinssystem, also was da stattfindet. Hui. Ja, also da läuft fast alles auf den Exitus zu.
Ja, das ist ein Thema, da können wir auch gerne drüber sprechen, aber mich würde jetzt erst noch interessieren, was wir jetzt besprochen haben, war jetzt auf uns beide bezogen. Wie äußert sich das in deiner Arbeit? Also du Menschen kommen ja zu dir und du hilfst denen im weitesten Sinne. Wie geschieht es praktisch? Was machst du praktisch mit Menschen?
Was ich praktisch mache, ist erstmal genau gucken, wo sie sind. Ja, was haben die gerade für ein Problem oder was ist gerade los? Erstmal wirklich hinzufühlen und hinzugucken. Also mir geht's nicht um die 25. Story, sondern ich lasse mir ein Fallbeispiel erzählen und frage dann so, wiederholt sich das, was das auslöst? Also für mich sind die ganzen Geschichten sind für mich die Zähler. Ja, Zähler, 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 Zähler. Und dann nehme ich einen Bruchstrich und dann gucke ich, was ist der gemeinsame Nenner? Und das, was da als Gefühl, als gemeinsamer Nenner ausgelöst wird, das gehe ich in die Anerkennung holen. Ja, also wirklich gucken, wie kann jetzt mein Gegenüber so mit sich umgehen, dass das, was an Gefühl ausgelöst wird, vor ihm selbst oder vor ihr selbst da sein darf. Und immer wenn ein Gefühl, was vorher nicht da sein durfte, oder eine Situation, nehmen wir erstmal eine Situation, die nicht da sein durfte, weil das ein Gefühl ausgelöst hat, immer wenn dieses Gefühl da sein darf, und der Trick ist halt, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war, oder so fühlt sich der Anteil, der gerade vor mir selber nicht da sein darf. Wenn das in die Integration kommt und dann rückgekoppelt wird, wie geht es diesem Anteil damit, dass ich ihn fühle, wird es sofort still im Kopf. Das heißt, das Geratter hört dann in dem Moment auf. Das heißt, der Geist wird klar, man kann immer noch denken, aber das ist nicht mehr diese Spirale. Und dann mache ich ganz viel, dass ich immer wieder darauf aufmerksam mache, guck, was da guckt, guck, was da wahrnimmt. Also sich zu verbinden, dass nicht nur dieser Persönlichkeitsanteil, der sich da so getrennt erlebt, mit dem Kontakt ist, sondern dass ich auch immer wieder gucke, schau, was da durch dich guckt. Ja, da gibt es eine Instanz, die sich nie verändert, die immer gleich ist, die immer da war. Und da versuche ich, eine Verbindung herzustellen zwischen der Person und dem, was da sowieso immer da ist. Und ich habe gemerkt, dass wenn da eine Verbindung mehr und mehr stattfindet, die bewusst ist, dann wird es auch noch mal stiller. Ja, das ist, ja?
Ja, und wie vermittelst du das den Menschen? Also indem du es ihnen einfach so sagst, wie du es jetzt mir sagst, oder bringst du die erst in eine meditative Haltung, oder wirkt deine Präsenz in der Richtung sowieso?
Da wirkt mit Sicherheit meine Präsenz, weil mir ganz oft gesagt wird, alleine zu Hause kriege ich es nicht hin. Manchmal gelingt es den Leuten anhand von den Videos oder von den Interviews, dass sie sagen, oh, wenn ich das angucke, funktioniert schon. Aber ich glaube, da wirkt ganz doll meine Präsenz. Und ich, dadurch, dass ich wirklich fühle, kann ich in mir den anderen auch spüren. Das heißt, ich nehme wirklich sehr präzise wahr, wo der andere gerade ist oder was da gerade stattfindet oder was gerade wirklich gefühlt werden will. Also oft flattert mich das an, worum es wirklich geht. Und in dem Moment, wo ich das benenne, wo ich das Gefühl habe, worum es wirklich geht, löst sich das beim anderen. Ja, dann kommt so ein, ah ja, genau, das ist es. Weil die spüren es ja. Und ich mache es nicht, also diesen meditativen Modus, der entsteht von ganz alleine. Aber ich führe nicht extra in einen meditativen Zustand hin. Weil es mir wichtig ist, dieses Hier und Jetzt, wie es im Alltag ist, zu nehmen. Ja, dass es so erscheinen kann, wie es eben auch im Alltag erscheint. So dass es nicht ein separater Zustand ist, sondern dass es wirklich mein Alltagsbewusstsein ist, zu dem ich Ja sage und mit dem ich Ja sage.
Würdest du sagen, es ist ein allgemein menschlicher Zug, dass wenn jemand was fühlt und da ist ein anderer Mensch, der das mitfühlt, der das mitbekommt, dass es dann demjenigen selber auch bewusster wird?
Ja, ich könnte jetzt auch mit dem Gesetz der Resonanz erklären. Wenn ich mit mir im Ja bin, und zwar wirklich im Ja, auch auf ganz tiefen Ebenen, dann ist ja um mich drumherum ein bejahendes Feld. Und wenn jemand in dieses bejahende Feld reintritt, dann muss der mir ja das letztendlich auch spiegeln. Und dadurch, dass der mir das letztendlich spiegeln muss, kommt er automatisch selber in dieses Feld herein und es dehnt sich aus.
Kann ein hundertprozentiges Ja da sein, nur wenn da keine Identifikation mit der Person ist?
Also wenn ich hier einfach nur reinfühle, kommt Ja. Es kommt aus dem Raum, wo keine Identifikation mit der Person ist. Ja.
Und das reicht vielleicht auch, wenn das eben nur zeitweise ist. Das muss nicht bei demjenigen ein dauerhafter Zustand sein.
Nein. Weil wenn es sich, es muss kein dauerhafter Zustand sein. Weil es ist ja die ganze Zeit beweglich. Und wenn ich jetzt aus diesem Jahr herauspurzel, also sagen wir mal, wenn ich richtig ein Thema an die, um die Ohren kriege, ja, dann spüre ich es daran, dass ich das Gefühl habe, diesmal ist das Außen das Problem. Und wenn ich merke, das Außen ist das Problem, dann weiß ich, okay, ich bin hier gerade im Film, ich bin hier gerade im Thema. Und dann kann ich dazu wieder ein Ja haben. Das heißt, dann fühle ich mich auf zwei Ebenen. Die eine Ebene, die das total bejahen kann, und die andere Ebene, die gerade in einem Thema ist und damit konfrontiert ist und guckt, wie sie sich durch diesen Dschungel über dieses Ja sagen, was ich dann auch bewusst mache, weil da hänge ich ja in Nein-Zonen drin, wie ich durch dieses Bewusste ins Ja gehen und mich dem stellen und mich dem vor mir selbst hingeben, wie sich das dann löst. Und dann bin ich wieder mit dem Anteil, ja, wie kann man das ausdrücken, dann lässt mich diese Ego-Ebene oder diese Identifikationsebene lässt mich los. Vielleicht kann man es so beschreiben.
Wobei jetzt zum Beispiel diese verschiedenen Ebenen ist ja quasi, die braucht man eigentlich nur, um es zu beschreiben. Ne? In Wirklichkeit ja. Ist es alles eins und hängt alles zusammen. Ist keine Trennung zwischen den einzelnen Ebenen oder Aspekten des Lebens und so weiter.
Nee. Aber auf dieser dualen Ebene oder auf der sehr linearen Ebene, wo wir jetzt gerade uns unterhalten, da kriegt man es ja gar nicht in die Linie. Also wie soll ich dir das in dieser linearen Ebene beschreiben? Was eigentlich nur als eins zu fühlen ist.
Was du gerade beschrieben hast, das hört sich an nach Einzelbegegnungen mit den Menschen oder passiert das auch in Gruppen?
Ich gebe ja Seminare und mache auch Gruppen. Und in den Seminaren sind wir immer Gemeinschaften. Und da macht sich das halt, da entsteht ein Feld, wo jeder Einzelne sich durch den anderen erkennen kann. Also wo jeder Spiegel für den anderen ist. Und was ich versuche, ist eigentlich sichtbar zu machen, wie dieses Leben auf dieser Dimension geschieht. Und das gelingt. Das heißt, wenn ich etwas nicht fühlen möchte, dann ist diese Energie im Raum und jemand anderes fühlt es. Und in dem Moment, wo ich das zu mir nehme, also das fühle, hat der Stellvertreter das nicht mehr an der Hacke. Und darüber lässt sich das wahrnehmen, was wie wo schwingt, was sich wie wo ausdrückt. Und das ist sehr spannend, weil es was wirklich mit dem Leben zu tun hat, wie das Leben hier sich mir zeigt oder jedem Einzelnen sich zeigt. Es geht da ja nicht um Ellen, sondern es geht dann in dem Moment um die Teilnehmer.
Und du sagst jetzt Stellvertreter, ein Stellvertreter fühlt das, aber das ist eben auch wahrscheinlich kein Zufall, wer was fühlt. Auch wenn man als Stellvertreter in Anführungsstrichen etwas fühlt, hat man eine bestimmte Resonanz so dazu, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch erwünscht. Also ich mache ja ein Gefühlestellen, wobei das keine systemische Stellarbeit ist, sondern wirklich, es stellt sich, es wird sichtbar, wie jemand auf der gefühlten Ebene mit sich ist. Und alles, was ich vor mir selber wegschiebe und was auch reif ist in dem Moment, das geht in Resonanz mit den Leuten, die das auch gerade vor sich selber wegschieben. Und da die aber Stellvertreter sind, haben die ja einen Raum der Sicherheit, da kann ich es mir erlauben, das zu fühlen. Ist ja nicht meins. Und gleichzeitig ist es meins. Und in diesem Raum in Resonanz gehend und in Sicherheit zu sein, weil ich was von dem anderen fühle, ist es möglich, sehr tief ins Ja oder in die Bejahung zu kommen zu dem, was da gerade ist. Gerade wenn es dann Tätergefühle sind, also Missbrauch oder Manipulation oder wenn man da solche Energien dran hat, ist es als Stellvertreter viel leichter dazu Ja zu sagen, als wenn es das eigene ist. Und ich entlasse niemanden aus Rollen. Das heißt, wenn dann jemand noch so eine Fremdenergie kleben hat, dann geht es darum, das, wofür ich stand, als Teil meiner selbst anzuerkennen und dann geht die Fremdenergie von alleine weg. Sodass immer jeder dran ist. War das deutlich genug? Weil ich merke,
Aber da muss ich noch ein bisschen nachfragen. Ja, das heißt, du entlässt niemanden. Das heißt, wenn das in der Gruppe passiert, achtest du, dass am Gruppenende nicht solche offenen Sachen dann noch bei den Menschen sind?
Ja, auf jeden Fall. Also in einem klassischen Familienstellen oder systemischen Stellen, da tritt man in eine Rolle rein und dann tritt man körperlich aus einer Rolle raus. Ja, man entlässt die Leute aus der Rolle. Und das wird mental, das wird formal mental gemacht. Und das mache ich nicht, sondern wenn die Gefühle oder die Anteile oder Energien oder Schatten, das sind ja nicht nur Gefühle, das sind ja auch noch unterschiedliche Sachen, wenn der für den oder die, für den man das aufgestellt hat, wenn die Sachen zurücknimmt, dann sind die Stellvertreter automatisch frei. Aber es gibt auch Sachen, die lassen sich in der Aufstellung nicht, das lässt sich gar nicht alles auf einmal integrieren. Das heißt, man muss es irgendwo stehen lassen. Und wenn dann jemand noch einen Rest drin hat, dann mache ich eine Einzelarbeit mit den Leuten. Ja, eben eine integrative Einzelarbeit, sodass die Fremdenergie rausgeht und dass das, wofür man gestanden hat, vor einem selber eben auch ins Ja kommt, also da sein darf. Ich entlasse keinen offen. Das versuche ich. Also, nee, notfalls mache ich Überstunden, aber ich lasse die Leute nicht so offen nach Hause.
Aber du bietest das auch als Einzelsession an, oder? Ja. Bist du dann der Stellvertreter, der das eventuell auch führt?
Das ist sogar, wenn ich alleine mit jemandem im Raum bin, dann fühle ich oft wesentlich mehr von den Anteilen, als wenn ich mit den Leuten im Seminar arbeite. Weil wenn im Seminar die Sachen zu den einzelnen Leuten fliegen, dann geht ja die Energie zu dem anderen. Das heißt, das fühle ich dann gar nicht mehr so. Sondern da muss ich dann wirklich die Seminarteilnehmer beobachten, weil die Energie nicht mehr bei mir landet. Wenn ich mit jemandem alleine bin im Raum, dann fühle ich den mit ganz vielen Facetten, ja.
Ich möchte was aussprechen, obwohl ich eigentlich nicht so ein Freund bin von pauschaler Kritik, aber irgendwie ist mir das jetzt im Kopf. Ich weiß nicht, wie das ist, ob vielleicht triffst du da auch manchmal drauf in der Satsang- und Advaita-Szene. Meine ich, ist manchmal so ein bisschen Abwehr gegen etwas, was dann in so aussieht wie in Richtung Therapie, weil was du jetzt sagst, hört sich für mich an, so in Richtung Therapie. Zum Beispiel Therapie. Papaji hat mal gesagt, es ist nicht gerade weise, wenn man den Warteraum am Flughafen, wenn man auf dem Flug wartet, wenn man da anfängt, die Möbel umzustellen. Also das heißt so viel wie, es geht darum, an die Wurzel des Egos, der Identifikation zu gehen und nicht darum, irgendwas anders zu arrangieren innerhalb des Egos, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Und ja, ich weiß nicht, das ist mir jetzt im Kopf, vielleicht willst du dazu was sagen oder vielleicht fühlst du dich dadurch gar nicht angesprochen. Aber ich denke, das ist so in der Satsang-Advaita-Szene doch auch ziemlich verbreitet.
Das ist dieser ganz, ganz, ganz schmale Grat. Wann stelle ich die Möbel um? Ja, wann fange ich an, einfach das Trauma zu verwalten und hin und her zu schieben und so weiter, was wirklich gerade in therapeutischen Kontexten ganz oft stattfindet. Und wann berühre ich wirklich die Ebene, wo die unmittelbare Resonanz ist, also wie ich mit mir bin. Ja, mich interessiert dieses, was da Möbel umstellen und Möbel rücken, 0,0. Ich weiß, das sieht dann so ähnlich aus, aber dieses, wie bin ich mit mir? Also bin ich im Ja dazu, dass ich fühle, was ich fühle, oder rücke ich die Möbel und gucke, wie kann ich gute Gefühle haben, obwohl es so ist, wie es ist? Da ist ein ganz schmaler Grat und der macht aber einen riesen Unterschied. Es geht mir überhaupt nicht darum, ein Gefühl zu verwalten, sondern mir geht es darum, ein Gefühl zu fühlen. Und wenn da noch eine Ladung dahinter ist, diese Ladung über das bedingungslose Anerkennen, dass es ist, wie es ist, zu erlösen. Das heißt, meine Haltung zu mir ist dann anders. Das ist oft, also Leute, die viel Therapie machen, sagen mir dann, und jetzt hat sich was verändert oder jetzt habe ich auf einmal einen Weg, wie ich tatsächlich mit mir umgehen kann und wo ich eben nicht mehr die Möbel rücke. In den normalen Therapien ist es so, dass ich lernen soll, für mich zu sorgen. Und dann findet das auf einer äußeren Ebene statt. Dann sorge ich für mich und grenze mich ab und verhindere letztendlich, dass man mir Auslöser gibt, indem ich das Außen noch mehr reglementiere. Das wäre für mich Möbelrücken. Während wenn ich dem Leben im Hier und Jetzt erlaube, genau so zu sein, wie es ist, und wenn es mir eine Verletzung auslöst, dem die Erlaubnis zu geben, diese Verletzung auszulösen und mir die Erlaubnis zu geben, das zu fühlen, was ich gerade fühle. Also es weder nach rechts noch nach links zu schieben, sondern es genau so zu lassen, wie es ist und es auch wirklich zu fühlen. Und ein Handwerkszeug zu haben, wie ich das dann auch halten kann. Also wenn jetzt ein tiefer Schmerz hochkommt, dass ich dann auch wirklich den Raum habe, diesen Schmerz in den Ausdruck zu bringen, wie ein kleines Kind. Ja, einfach in ein Kissen zu schreien und mich dem hinzugeben, dass es sich durch mich ausdrücken kann und sich erlösen kann. Das heißt, dass ich eine bedingungslos liebende Instanz werde zu dem, was gerade in mir hochkommt. Dann hört es auf. Ja, das geht da durch und drückt sich aus und ist weg. Und das kommt dann auch auf der Schicht nicht wieder. Aber es kann sein, dass es sich reinspiralisiert, weil für mich ist ein erleuchteter Zustand der, wo ich in der Intensität eines Säuglinges wieder wahrnehme. Das ist ein ganz ekstatischer Zustand. Dazu müssen aber die Traumata, die auf der Schicht gebunkert sind, sich erlösen können. Und dafür ein Werkzeug zu haben, wie sich das erlösen kann. Nicht wie ich die Stühle rücke. Das wechselt die Dimension.
Ja, ich verstehe, und vielleicht kann man es auch eben so ausdrücken, dass es einfach jeder Mensch immer schauen muss, will er zum Beispiel durch die Frage, wer bin ich, ganz tief direkt ansetzen am Ego, an der Identifikation mit der Geschichte und Persönlichkeit, oder ist es für ihn einfach stimmiger, so wie du es beschreibst, eben erstmal über die Gefühle die zu befreien. Also je nach Mensch, je nach Charakter, je nach Situation, je nach Lebensalter kann das ja auch ganz unterschiedlich sein.
Ja. Dadurch, also ich bin ja nicht diesen klassischen Aufwachweg gegangen, den viele Advaita-Leute kennen. Sondern ich bin ja da ganz sanft drüber geglitten, durch dieses Ja-Sagen zu dem. Und eigentlich bin ich durch einen therapeutischen Prozess aufgewacht, der aber spirituell begleitet war, wenn man so will. Und was ich merke, ist, dass ich dadurch ganz viel Mitgefühl habe und wirklich Mitgefühl, weil dadurch, dass meine Traumata weitgehend, nicht alle, also das weiß ich ja jetzt auch gar nicht, meine blinden Flecke kann ich nicht sehen, aber dadurch, dass ich sehr tief meine Schichten befreit habe, bin ich auch fähig, einfach ganz viel zu fühlen, ohne dass sie mich erschlagen oder ohne dass mir das jetzt besonders wehtut, sondern ich bin einfach auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz feinfühlig. Ja, und kann ganz viel eben mitfühlen. Also in mir das Fühlen, nicht mitleiden. Mitleid finde ich völlig blöd. Aber das Mitfühlen, das heißt, wenn jemand vor mir sitzt, dann fühle ich, was in dem ist. Das fühle ich in mir. Und umso freier ich alles wahrnehmen kann, umso feiner kann ich wahrnehmen, was beim anderen ist. Ich muss also nichts mehr wegschieben.
Ja, und was in der Situation stimmig ist, ne? Also, und du bist mutig dabei. Ich habe jetzt in Erinnerung, wie du zum Beispiel bei den Friedensgesprächen dich mit nach vorne gesetzt hast, weil das einfach in der Situation stimmig war, obwohl du nicht dazu eingeladen warst. Ja, da ist einfach dann eine hohe Sensibilität, was jetzt stimmig ist für dich in der Situation, und auch der Mut, es dann zu tun, ne?
Ja, dafür werde ich auch manchmal sehr angegriffen, weil ich dann auch manchmal intuitiv Sachen mache, die sich überhaupt nicht schicken und die dann etwas in den Ausdruck bringen, was eben dort im Raum gerade ist. Einerseits bin ich sehr mutig, auf einer anderen Ebene bin ich auch ein absoluter Schisser, weil wenn das dann, also in der Situation und aus der Intuition mache ich Dinge, die Ellen Person niemals machen würde. Und da habe ich dann manchmal dann auch so wirklich meine anschließend, ja. So, aber mich flattert das dann wirklich an. Also diese Energien sind im Raum, die sind im Feld und ich halte die dann eigentlich kaum aus. Das heißt, Kinder, die haben ja auch immer, dass die das an, ne, die fühlen das die ganze Zeit und die regulieren den Raum darüber, dass sie es ausdrücken. In unserer Gesellschaft wird man dann aber anschließend verachtet. Ja, das heißt, ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel, eine Mutter hat ein Schreikind, ist völlig verzweifelt, ja, das Kind schreit immer mehr, die Mutter ist immer verzweifelter, das heißt, das Kind drückt die Verzweiflung oder die Hilflosigkeit der Mutter aus und das macht die Mutter immer verzweifelter. In dem Moment, wo die in eine Schreiklinik gehen, ist das Kind still, weil die Mutter sich beruhigt. Und ich bin dann wirklich eher wie so ein Schwamm, die das aufnimmt und um mich zu retten, bringe ich es in den Ausdruck. Das macht dann diesen Mut, aber eigentlich ist es nicht wirklich Mut, sondern es ist eine Form von es aushalten zu können, über es in den Ausdruck zu bringen und über es wieder sichtbar zu machen, also wie es Kinder tun. Und das hat auch seinen Preis. Also ich könnte auch den Raum verlassen, aber das würde nicht dem Gesamten dienen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das kann sehr dem Gesamten dienen, weil es eben das offensichtlich macht, was unterschwellig sowieso da ist, ne?
Und bis jetzt ist es so, dass aber dann oft dem Spiegel anschließend die Hölle heiß gemacht wird. Ja, aber nur dann, wenn ich natürlich noch eine Resonanz habe. Also fange ich dann wieder an, meine eigenen Themen zu bearbeiten.
Genau, eigentlich spiegelst du nur, aber in Wirklichkeit, die Leute sehen es dann gern so, als würdest du das
Ja.
bringen, als wärst du die Quelle.
Genau.
Ja.
Und dann bin ich automatisch an meinen Kinderthemen. Denn als Kind habe ich es nur gespiegelt und auf die Nase gekriegt. Also bleibt mir dann nichts anderes übrig, als in einen, in Anführungsstrichen, therapeutischen Prozess zu gehen und mein Kind aufzuräumen. Das heißt also, ja, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war, wenn ich dann das gespiegelt habe. Und dann habe ich genau das erlebt und diese ganzen Gefühle zu mir in die Anerkennung zu holen. Weil sonst könnte ich das nicht machen, sonst würde ich rausgehen, um das zu verhindern. Und so ist es mir möglich, eben in Brennpunkte zu gehen und anschließend meine eigenen alten Verletzungen in die auf, also aufzuarbeiten, sprich in die Anerkennung zu holen. Und ich spüre, dass ich daran wachse. Auch spirituell.
Ja, schön. Was du jetzt beschrieben hast, auch wie du mit Menschen arbeitest, geht es auch über längere Prozesse, sprich über jetzt mehrtägige Gruppen oder öftere Treffen oder wie ist das so?
Ich hab zwei Gruppen, die ich wöchentlich mache hier in Buchholz. Also das sind Jahresgruppen. Dann habe ich diverse Seminare. Also einmal im Monat mache ich ein Seminar für 2,5 Tage. Und da gibt es auch Leute, die kommen jedes Mal, ja, dreiviertel Jahr und dann irgendwann wachen sie auf. Dann mache ich auch zweimal im Jahr 4-Tage-Seminare. Man kann mich auch einladen und ich mache da dann Seminare. Maximale Teilnehmerzahl ist 12. Es sei denn, wir machen längere Phasen, dann können auch mehrere Leute mitmachen. Aber so mehr als 12 Leute in 2,5 Tagen, da habe ich dann das Gefühl, komme ich nur noch schwierig durch, möchte auch wirklich mit jedem Einzelnen arbeiten können.
Wenn du in einer Gruppe mit jemand arbeitest, dann sind die anderen eben auch beteiligt, indem sie das mitbekommen? Oder wie läuft das?
Ja, das sind ja die Resonanzfelder. Nee. Warte mal, irgendwie habe ich den Faden eben verloren. Macht nichts, der fällt mir noch wieder ein.
Ja, du warst bei der Aufzählung der Gruppen, also die mehrere Tage, die Jahresgruppen und die Wochenendgruppen.
Genau, und dann fange ich jetzt ab Februar eine Ausbildung an für Leute, die gucken wollen, wie man wie man eigentlich therapeutische Methoden so umbauen kann, dass diese Schicht, wie ich mit mir bin, also dass es eben nicht mehr ein Stühlerücken ist, sondern wie kriege ich diesen, wie ich mit mir bin, wie kriege ich das so verändert, dass da eine wirkliche Transformation stattfindet. Das möchte ich mit denen erarbeiten. Und ich denke, also die geht über 2 Jahre, alle 2 Monate. Das heißt, ich kann nach ein paar Monaten, wenn da viele Interessenten sind, noch einen zweiten Ausbildungstrakt anfangen. Also da auf der Ebene
Also, dass die
biete ich
Menschen
Sachen an.
selber fähig werden, so wie du, diese Prozesse in Gang zu bringen bei anderen Menschen und zu begleiten.
Ja, und zwar auch diese therapeutischen Werkzeuge so umzubauen, dass es kein Stühlerücken mehr ist. Ja, sondern dass die lernen, mit egal welchem Werkzeug wirklich auf sich, also ja, mit sich selbst ins Ja zu kommen. Und ich glaube, da ist es wurscht, welches Werkzeug man hat. Das Werkzeug selber verändert sich dann, aber es kriegt dann eine andere Dimension. Und da bin ich auch einfach sehr neugierig, wie man das mit den unterschiedlichsten Sachen machen kann. Also ich habe eine Freundin, die ist Reiki-Meisterin, die baut diesen Anteil mit an und dadurch verändert sich was. Oder wenn man mental arbeitet, kann man das auch nutzen, um eben, ne, ich habe da die Vision und dann gucke ich, was macht es mit mir und das kann ich in die Anerkennung holen. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, damit es eben nicht auf dieser einen Ebene so hängen bleibt. Also ich weiß genau, was da Papaji war das, ne? Was der meint. Und das würde ich als dieselbe Kritik anwenden, ja.
Und gibt es da auch Werkzeuge, die so auf körperlicher Ebene was in Gang setzen? Kannst du da was aufzählen?
Körpertherapie? Auf körperlicher Ebene auch Musiktherapie, Tanztherapie, Kunsttherapie. Das sind alles Therapieformen, die den Ausdruck unterstützen. Und da braucht es dann oft nicht mehr viel, damit es sich wirklich so lösen kann, dass es in die Integration kommt. Also witzigerweise, also bin ja Musiktherapeutin weitergebildet. Und da habe ich gemerkt, dass das Medium selber Musiktherapie das teilweise wirklich dreht, selbst wenn der Therapeut nicht gut ist. Also dass es teilweise die Therapieform selber es schon kann. Gerade bei den ausdruckstherapeutischen Mitteln. Wenn der Therapeut richtig ist, dann kann man das verhindern. Aber eigentlich bringt, also dieses es in den Ausdruck zu bringen, hilft der Psyche, es zu verstoffwechseln. Und alles, was das unterstützt, dass der Körper es selber verstoffwechseln kann, ist schon mal gut.
Und wann ist ein Therapeut nicht gut?
Wenn der die Gefühle des Klienten abwehrt, weil er seine eigenen Gefühle nicht fühlen will. Also wenn der Therapeut Angst hat, in Resonanz zu gehen und deshalb die Gefühle beim Klienten oder Patienten abwehrt. Und das passiert unbewusst. Und damit retraumatisiert er den, ohne es zu merken.
Dann fällt mir noch eine klassische Frage ein. Ist es unterschiedlich bei Männern und Frauen zu den Gefühlen zu kommen und sie zu fühlen?
Ja und nein. Es gibt Männer, die den weiblichen Anteil sehr bei sich haben, die kommen da ganz leicht ran. Und es gibt Frauen, die sind sehr männlich, die kommen da sehr schwer ran. Also es ist nicht so sehr physisch abhängig, sondern eher die innere Konstitution. Aber das Weibliche scheint es leichter zu haben mit dem Fühlen. Also nicht die Frauen, sondern das Weibliche. Ja, also der weibliche Raum scheint der Gefühlsraum zu sein.
Also auch quasi der weibliche Anteil in den Männern, ne?
Mhm.
Ja.
Ja.
Du,
und
ja.
Ja?
Nee,
so. Es gibt halt ganz viele weibliche Männer, die also nicht verweichlichte, sondern einfach die da ganz nah an ihrem Fühlen dran sind. Also die ihren weiblichen Anteil wirklich in Kontakt haben. Und es gibt ja auch ganz viele Frauen, die einen männlichen Anteil im Kontakt haben. Also ich gelte ja auch teilweise als sehr männlich. Weil ich mache auch ganz viel rational. Also ich bin ja nicht nur im Fühlen. Ich habe ja auch noch einen Verstand und einen Intellekt und der funktioniert auch wunderbar.
Ja, schön. Im Vorfeld hast du Themen auch angegeben, über die wir noch sprechen könnten. Zum Beispiel Wechselwirkung von Persönlichkeit, Mensch und Geist. Ja, das interessiert mich, weil mich auch interessiert, was du überhaupt eben meinst mit diesen Aufteilungen. Persönlichkeit, Mensch und Geist, vor allem den Geist, was da für dich dahinter steckt.
Also wenn wir jetzt die Schüssel mal etwas kleiner machen, ja, also nicht vom Absoluten aus gesehen, sondern wirklich ganz dicht an diese Inkarnations-, also an diese Dimension, was wir hier auf der Erde erleben, rangehen, dann gibt es für mich die Persönlichkeit, die sich getrennt erleben kann von das, was durch mich guckt, also das, was ich bin. Und da ist meine Erfahrung gerade so in diesem, im letzten Jahr, dass ich gemerkt habe oder gefühlt habe, dass es eine Instanz gibt des Geistes, der sich im Irrtum befinden kann. Ja, also der im Irrtum befindliche Anteil des Geistes. Das hat nicht, also das ist wirklich nicht das Absolute damit gemeint, sondern etwas, was sehr dicht dran ist. Und meine Wahrnehmung ist, dass der im Irrtum befindliche Anteil des Geistes, also der Anteil, der sich im Außen verloren hat, dass so wie der Anteil mit sich ist, dass auch die Schicht, wo das Karma mit dranhängt, dass wenn der sich von sich selbst getrennt erlebt, dass dann Inkarnationen stattfinden, wo Mensch sich auch von sich selbst getrennt dann erlebt. Nicht unbedingt, wir werden so nicht geboren, aber nach einer Weile, also nach, weiß ich, 3, 4, 5 Jahren, je nachdem, wie schwer die Schläge sind, fühlt sich dann Mensch von sich getrennt. Und da ist für mich eine Wechselwirkung. Das sind für mich zwei Schienen. Ja, das eine ist dann die getrennt sich erlebende Persönlichkeit und das andere ist, dass sich getrennt erlebenden in sich noch im Irrtum befindlicher Anteil des Geistes. Und da hilft es, dass das ein Gleis wird, in dem da wirklich Verbindungen dazwischen sind. Also, dass Mensch sich dem Geist hingibt oder sich der eigenen inneren Göttlichkeit hingibt, sprich fühlt. Da habe ich immer gerne das Märchen von der Schneekönigin. Das heißt, die Gerda, für die, die das Märchen kennen, die ist unschuldig. Und sie ist aber der Anteil, der den Kai, also der in die Hybris gerutscht ist, wieder zurückholen kann, der das retten kann. Bei der unendlichen Geschichte ist es eben das Menschenkind, was, das ist ein anderes Beispiel, das ist, das passt gerade nicht. Also, dass ein unschuldiger Teil fähig ist, etwas aufzulösen oder etwas wieder in Verbindung zu bringen, was der andere Teil nicht kann.
Okay.
Ist das deutlich geworden?
Ja, ich kann mal versuchen zu formulieren, was ich daraus verstanden habe.
Ja, gerne.
Also, dass eben der Mensch nicht nur quasi, weil er sich als Person erlebt, eine Trennung aufbaut, sondern innerhalb der Person, also erlebt er sich sogar noch so, dass er nicht er selber ist, also dass innerhalb der Person noch eine Trennung ist. Also dass dem Menschen bewusst ist, er ist nicht das, was er, oder er erlebt nicht das, was er eigentlich ist, was seiner Natur entspricht.
Das ahnen die meisten, ja. Die meisten ahnen das, die spüren das. Und wenn ein sehr veräußertes Leben geführt wurde, dann ist auch immer so dieses, das kann es noch nicht gewesen sein, das kann nicht alle. Also die ahnen das, ja. Und gleichzeitig findet noch keine Verbindung statt mit dem, was sie wirklich sind. Und mein Gefühl ist, dass eben das, was wir wirklich, also dass der Mensch das spiegelt, was wir wirklich sind. Also da gibt es noch eine Krux. Oder anders formuliert, meine Wahrnehmung ist, dass durch den Menschen die Schöpfung auf dieser Dimension geschieht. Das heißt, das, was durch mich guckt, das, was mein Sein ist, wird von Mensch, von der Materie gespiegelt. Und so wie sei, vielleicht kann man das auch, viele sagen, das nennen sie dann die Seele. Wie Seele mit sich ist, so ist Mensch mit sich. Und so wie Mensch mit sich, so ist das Leben zum Menschen. Und darüber kann sich das Ganze wahrnehmen, spiegeln, mitbekommen. Und für mich ist der Mensch, der hat da eine ganz große Schlüsselfunktion. Denn so wie ich mit mir bin, so ist das Leben zu mir. Und wenn ich jetzt in Hingabe mit mir bin, Nee, es ist gar nicht wichtig. Das heißt, so wie ich mit mir bin, daraus schöpft das Göttliche und die Schöpfung entsteht nach dem, wie ich mit mir bin. Und der Mensch hat da einen, zumindest scheinbar, wenn es gesagt vom Absoluten aus betrachtet, das ist wieder was ganz anderes, hat scheinbar eine Funktion, wie das Göttliche durch den Menschen diese Schöpfung kreiert. Also Gott kann ja diese Decke nicht hochheben oder der kann ja auf dieser Dimension gar nichts hin und her schieben. Aber der Mensch kann das schon. Also ist das, was durch mich guckt, kann mich bewegen und dieses, wie ich mich bewege und wie ich mit mir bin, das erschafft die Welt auf dieser Dimension.
Okay, ich probiere es wieder in meinen Worten
Ja, bitte.
wiederzugeben. Also ich würde es eher mit Potenzial erklären. Also dass der Mensch ist ein Ausdruck des Lebens, was sich in einer bestimmten Weise zeigt im Moment. Und wenn der Mensch nicht wirklich seine Natur lebt, sondern irgendwie eher verkrüppelt oder begrenzt schaut und ist und lebt, dann ist das eben der Ausdruck des Lebens, wie es im Moment sein soll. Aber da wäre eigentlich Potenzial, mehr er selber zu sein. Und das wird sich auch im Ausdruck, im Außen und in der Welt spiegeln, wie die Welt ist. Also wenn viele, viele Menschen nicht wirklich sie selber sind, nicht ihr Potenzial leben, dann ist die Welt auch anders, als sie vielleicht sein könnte, wenn es so wäre. Ne? Andererseits von der absoluten Sicht ist es natürlich so, dass das Leben das genauso will, wie es jetzt ist. Und wenn das Leben sich verkrüppelt darstellt oder eben nicht das Potenzial ausschöpfend, dann ist es einfach so. Ne?
Und wenn ich mir jetzt angucke, was hier gerade los ist, dann wird das Potenzial meiner Meinung nach eben in eine Richtung genutzt, die hochgradig zerstörerisch ist.
Okay, das sehe ich auch so. Also ich finde es zum Beispiel erschreckend, wie sich das entwickelt hat, wie nah wir quasi an einem dritten Weltkrieg sind, beziehungsweise dass es überhaupt Menschen gibt, die sich das vorstellen können und die vielleicht sogar darauf hinarbeiten. Also was ich im Moment so erlebe, das finde ich total erschreckend und unmöglich und unvorstellbar. Also, dass zum Beispiel mit Russland nicht Freundschaft gesucht wird und Frieden und dass einfach die Einsicht, dass Europa nur im Frieden mit Russland leben kann, dass die nicht bei allen Menschen da ist, dass da so schnell die amerikanische Propaganda verinnerlicht wird, dass Russland ein Feind ist. Das finde ich unglaublich, ne? Also das kann ich kaum glauben, aber das nehme ich so
Ja,
wahr.
da tobt sich wirklich eine Haltung aus, wie was mit sich ist, die ist hochgradig zerstörerisch. Und wenn ich mir so angucke, was so an den Medien stattfindet, wie das gestaltet wird, also ich gucke da ja auch dann politisch verschiedene Richtungen an, ob ich mir jetzt den Daniel Ganser anschaue oder ob ich mir das Buch der Russland verstehen zu mir nehme, da wird es einfach ganz, ganz unterschiedlich dargestellt und meine Meinung, die bilde ich mir dann selber. Aber wenn man nur die Glotze angucken würde, da wird halt eine Meinung gebildet und die finde ich ganz gruselig. Oder auch die Art und Weise, wie Mensch einfach verblödet wird. Ja, und wenn ich das auf über den Resonanz angucke, was da gerade sich wie ausdrückt, werde ich Ellen einfach unglaublich traurig. Weil das ist eine wirklich wunderschöne Dimension und da können Erfahrungen gemacht werden, die ganz, ganz bereichernd und erquickend sind. Und diese Plattform überhaupt das erleben zu können, wird gerade mit Füßen getreten. Ja, sie wird platt gemacht. Ich meine, ja, wenn das nötig ist, diese Erfahrung zu machen, okay, aber das macht halt was mit mir.
Ja, geht mir genauso. Also mich berührt es auch, das habe ich im Interview mit Romeo auch gesagt, dass Menschen, die also zum Beispiel täglich Zeitung lesen und täglich die Nachrichten im Fernsehen angucken, selbst intelligente Menschen, also die ich für intelligent und mitfühlend halte, dass die da so total eingestimmt werden auf ein bestimmtes Gesellschafts-, also Weltbild, das sehr auf Konfrontation aufgebaut ist, ne?
Na, ich finde es geradezu absolutistisch, wenn ich mir Sachen noch in der Gesundheitsgeschichte angucke. Also das ist schon der Klang oder die Art und Weise, wie was vertreten wird, wo ich dann schon stutzig werde, wo ich denke, so, das wird komisch verkauft, da muss man mal dahinter gucken. Dass es eigentlich nur eine Meinung geben darf und dass andere Sachen einfach weggemäht werden. Weiß ich, zum Beispiel das mit den Mikrowellen, das bestimmte, eine Studie in der Schweiz, die wurde einfach verboten, weil die dem Geschäft geschädigt hätte. Impfung, dasselbe Thema. Dass einfach der gesunde Menschenverstand zum Teil nicht da sein darf. Ja, es wird einfach immer nur so gemacht. Und wenn etwas in Regulation gehalten wird über Gifte, also über chemische Gifte, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich hinhaut. Da, sorry, kann ich nicht mitgehen. Nicht? Also in der Natur gibt es ja auch Gifte, die sie, und die Natur regelt sich auch teilweise über Gift, aber nicht über eine Kanne Glyphosat oder, ja, das ist keine natürliche Regulation und wir greifen da in einer Art und Weise ein. Damit zerstören wir uns unseren Lebensraum. Dann kommt anschließend was anderes, aber ich bin ja jetzt Mensch und fände es ja schön, wenn meine Art erhalten bleiben werden, also erhalten bleiben kann.
Ja, das auch mit den Ressourcen wird so umgegangen, als gäbe es jetzt höchstens noch 2, 3 Generationen und weiter wird nicht gedacht, oder wenn überhaupt. Ne?
Also ich gehe davon aus, dass wir ein ganz, ganz schweres Massensterben bekommen und wir werden das mitbekommen. Und ich habe das Gefühl, das hat auch schon angefangen.
Ich habe das Wort nicht verstanden. Was bekommen?
Ein wirkliches Massensterben.
Massensterben.
Ja, ein Massensterben von Mensch. Und das hat, wenn man mich fragt, schon angefangen. Also nicht nur ein Artensterben, das ist uns ja irgendwie egal, sondern auch wirklich das Massensterben der Spezies Mensch. Also wenn du mich fragst, hat das schon begonnen. Und wir wachen ja nicht auf. Also der Prophet ist immer noch größer. Also ne, von einigen wenigen, die damit ja gar nichts anfangen können. Ich meine, was will ich mit mehr als 3 Millionen Euro? Ja, wie will ich das alleine verbraten? Das kriege ich ja gar nicht mehr unter die Menschen. Das ist
ja, du, ich finde es gut, sowas zu sagen und die Hinweise darauf und das auszudrücken, aber andererseits muss eben auch klar sein, dass man trotzdem ein glückliches Leben führen kann, ne? Dass das Leben einfach so vielfältig ist und der Augenblick so schön und erfüllend sein kann. Ja, man soll sich jetzt nicht da reinsteigern, dass das irgendwie bedrückend wirkt und auch auf die Menschen, die das zum Beispiel jetzt sehen. Das Leben ist halt sehr vielschichtig. Andererseits soll man nicht die Augen davor verschließen, was im Moment abgeht. Ne?
Nee, weil genau das, was es in mir auslöst, kann dazu führen, dass ich auf allen Ebenen erwache. Also ich glaube, das wirklich aufzuwachen auf allen Ebenen, das Sinnvollste ist, was man im Augenblick machen kann. Wirklich hinfühlen, hinspüren, sich dem gewahr sein. Wenn man sich wirklich mit diesen ganzen Horrorsachen beschäftigt, kann sein, dass es da erstmal eine Weile schlecht geht. Das muss aber nicht so bleiben, weil wenn ich auch dann ins Ja damit gehe, dass es ist, wie es ist und dem eine Erlaubnis gebe, so sein zu dürfen, komme ich ja auch aus dem eigenen Sumpf wieder raus. Und dann kann ich nur sagen, Leute, nutzt die Zeit. Wir wissen nicht, wie viel wir davon haben. Das weiß man sowieso nicht. Also nutzt die Zeit, euch zu erkennen, euch zu erleben, euch wahrzunehmen, mit euch ins Jahr zu kommen. Oder Ellen nutzt die Zeit, um sich zu erleben, um mit sich ins Jahr zu kommen und einfach um das auszukosten, was in dieser Dimension, in diesem Leben an Freude, an Wachheit, an Möglichkeiten einfach da ist.
Wie findest du Samapans Rat zum Beispiel, sich nur damit zu beschäftigen, was man auch verändern kann?
Finde ich grundsätzlich gut, nur ich muss ein bisschen schon wissen, was los ist, sonst weiß ich ja gar nicht, was ich verändern kann. Also wenn ich gar nicht den Raum ertaste, den ich nicht verändern kann, woher soll ich dann wissen, was ich verändern kann? Also wenn ich das so klein alles nehme, das kann ich jetzt verändern. Ja, das ist schick, aber um meinen Horizont zu erweitern, muss ich schon an die Grenze stoßen dürfen, was ich nicht verändern kann. Und was ich wirklich verändern kann, ist ja, wie ich mit mir bin. Also meine Resonanz, die kann ich dauernd verändern, indem ich ins Ja gehe. Und darüber verändere ich letztendlich die ganze Welt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mir dann irgendwann mal dieses Bankensystem angeguckt und ich mache dann so ein abgewandeltes Ho'oponopono. Das heißt, ich erlaube mir in meinem So-Sein so zu sein, wie das, was ich da gerade doof finde. Und bei dem Bankensystem habe ich dann irgendwann gemerkt, womit ich das erzeuge, nämlich mit all den Anteilen, wo ich Abhängigkeiten erzeuge. Ja, also ich nehme mir gerne unmögliche Themen und guck, wo mache ich das mit mir? Und auf der Ebene, wo ich das mit mir mache, also jetzt Umweltverschmutzung, kann ich sofort in mir wahrnehmen, teilweise wie ich mit mir mit dem Essen umgehe. Ja, da verschmutze ich meinen Körper. Und auf der Ebene kann ich dann in die Anerkennung von mir selber gehen und meine subjektive, persönliche Umweltverschmutzung in meinem Körper verändern. Und das hat meiner Meinung nach dann auch Auswirkungen auf das Gesamte. Und dafür muss ich mir dann schon angucken, was da los ist, auch was ich nicht verändern kann, um dann wahrnehmen zu können, auf welcher Ebene kann ich es denn dann in mir verändern.
Ja, und man, es ist ja auch nicht so, also manche Sachen kann man natürlich nicht direkt verändern. Ich kann nicht sagen, so und dann ist das Bankensystem oder Geldsystem anders. Aber man kann drüber reden, man kann versuchen, das zu teilen und kann bei anderen Menschen Interesse wecken, das auch zu verstehen und vielleicht sich eine Meinung dazu zu bilden.
Ja, oder auch, dass überhaupt erstmal verstanden wird. Was ist der Unterschied zwischen einfachen Zins und einem Zinseszins? Was macht Schuldenblasen und was nicht? Also wenn Menschen überhaupt gar keine Ahnung haben, was es für Alternativen gibt, können auch niemals Alternativen entstehen. Also es braucht schon einfach auch ein Bewusstsein. Und ich bin ein Fan von Graswurzelpolitik. Ja, also wirklich ein bestimmtes Wissen im Kleinen, ja, einfach so in meiner Umgebung zu verteilen. Und den Leuten zu sagen, ey, beschäftigt euch damit. Ja, es gibt immer eine Alternative. Wenn irgendjemand behauptet, das ist alternativlos, kann ich nur sagen, das ist wahrscheinlich nicht die Wahrheit.
Ja, das finde ich auch.
Ja, und dann Alternativen gucken. Und wenn die es noch nicht gibt, ja, wir sind doch kreative Wesen. Vielleicht fällt uns eine ein.
Es gibt so viele vernünftige Vorschläge und Möglichkeiten. Also der Mensch ist ja sehr kreativ und es gibt sehr intelligente Menschen. Und ja, aber eben, was für eine Resonanz die finden oder nicht, ist eben ja eine andere Sache. Ne?
Und ich finde gerade diese Szene, die Erleuchtungsszene, also auch mir ist sehr beim Kongress Erleuchtung aufgefallen. Ich finde, dass dass wir da sehr konstruktiv aufwachen. Ja, also da geschehen ganz, ganz schöne Sachen und ich habe schon das Gefühl, dass immer mehr Menschen direkt anfangen, auf der Resonanzebene etwas beizutragen, dass sich wirklich was verändern kann. Also nicht nur irgendwie für den Frieden beten und meditieren, sondern das in sich in den Frieden kommen. Denn ich glaube, das hat die höchste Resonanz. Wenn ich wirklich mit mir, mit all dem, wie ich mit mir bin, wie ich vor mir bin, in Frieden komme, dann erzeuge ich damit auch im Außen Frieden.
Führst du ein glückliches Leben?
Ja. Ja. In einer ganz glücklichen Partnerschaft und bin mit meiner Arbeit, die ich mache, sehr zufrieden und es muss mir nicht jeden Tag gut gehen, ja. Ich darf auch mal einen Tag traurig sein, aber ich führe ein glückliches Leben.
Das ist schön.
Ja. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem. Und na klar, ne, wenn ich dann mal, weiß ich, zu viel Couchpotato bin und mich nicht genug bewege, dann sagt mir mein Körper auch, aber das finde ich auch in Ordnung, dass er das tut, dann muss ich mich mal wieder ein bisschen mehr bewegen. Dennoch führe ich ein glückliches Leben.
Ja, schön.
Und mich interessiert es nicht, permanent gute Gefühle zu haben. mich interessiert es, mich wirklich gut fühlen zu können, mich gut wahrnehmen zu können. Und dann können mir meine ganzen Sinnesorgane auch sagen, was ich brauche, damit die sich gut fühlen.
Also gut wahrnehmen heißt klar wahrnehmen, unabhängig vom Inhalt, was wahrgenommen wird, was gefühlt wird.
Genau. Ja. Und darüber kann sich mein System wunderbar regulieren.
Was ist der Unterschied zwischen einem Gefühl wirklich fühlen und es nach außen irgendwie auszuagieren?
Also, das, was du meinst, nach außen ausagieren, ist einfach nur zu handeln, ja? Meinst du jetzt das, also ich bin sauer auf dich und will dir eine reinbraten und ich handle das und brate dir eine rein? Meinst du das?
Ja, aber ich meine damit auch zum Beispiel Gefühl zu haben und Kissen zu bearbeiten und kathartisch zu sein, aber irgendwie wird es nur ausgedrückt, fast schon eher, um es nicht wirklich zu fühlen.
Okay, dann, weil für mich wären das jetzt drei Punkte.
Okay.
Das eine ist, also ein Gefühl ausdrücken kann, also wirklich ausdrücken, kann ich nur, wenn ich es bejahend fühle. Ja, ich kann ein Gefühl kompensiert versuchen, irgendwie loszuwerden, indem ich dann eben dem anderen eine reindrücke, das heißt, das Gefühl netto weitergebe, aber damit fühle ich es nicht, sondern damit versuche ich es zu vermeiden. Es ist zwar da, aber ich bin im Nein und versuche das irgendwie abzuleiten.
Also ich versuche im Außen irgendwas zu manipulieren, dass der Auslöser des Gefühles quasi für mich nicht mehr sichtbar ist.
Genau, dass ich es nicht fühlen muss. Ich muss es zwar fühlen, aber ich versuche es, ich schiebe es quasi an meiner tatsächlichen Wahrnehmung vorbei und versuche es dem anderen rüberzuschieben. Das ist das, wo ich sage, da brauchst du wirklich den Heiligen Krieg, da brauchst du einen Dschihad, da brauchst du einen Stopp, dieses nicht zu handeln. Ja, ein wirkliches, das ist das, wo ich sage, durchatmen, das Gefühl fühlen, aber nicht einfach nur handeln. Während wenn ich jetzt, weiß ich, einen tiefen Schmerz fühle, eine tiefe Trauer fühle in mir, dann ist das Sinnvollste, was ich machen kann, einfach es rauszuheulen. Ja, es durch mich durchlaufen zu lassen, es in den Ausdruck zu bringen und dabei zu fühlen. Es fühlt sich dann fast wie neutralisiert an, weil wenn kleine Kinder, solange die schreien, geht's denen noch relativ gut. Sie zeigen, dass hier was nicht stimmt, aber solange die schreien, ist noch alles im Ausgleich, weil das, was ich eindrücke, drücken sie direkt wieder aus. Wenn die so frustriert werden, dass sie aufhören zu schreien, dann hat sie es reingedrückt. Dann wird's kritisch. Oder wenn Kinder dann irgendwann unauthentisch wirken, dann ist es schon reingedrückt. Dann kriegen sie es gar nicht mehr verstoffwechselt. Aber solange das authentisch rauskommt, sind die noch in einem Modus, wo sie sich reinigen. Das heißt, es gibt einen Ausdruck von Gefühlen, das ist reinigend. Und da fühle ich das Gefühl und es drückt sich aus und verstoffwechselt sich. Und es gibt eine Form von Ausdruck von Gefühl, das ist nämlich extra das gleiche Wort, weil das so missverständlich sein kann. Das ist nicht reinigend, sondern das ist sich selbst wieder erzeugend.
Zum Beispiel, also wie sieht dieser Ausdruck aus?
Naja, zum Beispiel, ich bin hilflos und werde aggressiv und drücke meine Hilflosigkeit dem Nächsten rein. Anstatt mein Gefühl der Hilflosigkeit selber zu fühlen und zu bejahen, gehe ich in eine Handlung, wo ich das kompensiere, wo ich das vermeide und der andere kriegt eine rein und dann ist der hilflos.
Und geht's das auch auf der Ebene, das mit mir selber zu machen?
Alles, was ich verneine, bin ich ja mit mir im Nein und damit unterdrücke ich mein eigenes Fühlen oder meine eigenen Anteile. Ja.
Okay.
Das ist die Krux. Ja, da, wo ich mit mir so umgehe. Also es wird mir dann ja auch im Außen gespiegelt. Also mir kann ja aus dem Außen nichts geschehen, was ich nicht vorher schon mit mir mache. Also sprich, wo ich vor mir selber nicht schon so mit mir bin. Als Kind sind wir offen und alles, wie man mit uns umgeht, so sind wir nachher mit uns, unbewusst. Das heißt, wenn ich nicht getragen wurde, wenn ich die Erfahrung als Baby von Haltlosigkeit, von Hilflosigkeit, von ausgeliefert, Ohnmacht gemacht habe, dann entstehen im Leben immer wieder Situationen, wo ich mich ausgeliefert, hilflos, ohnmächtig, einsam fühle. Und wenn ich jetzt von mir diese Gefühle ablehne, dann mache ich meine Ohnmacht weiterhin ohnmächtig. Ich mache meine Hilflosigkeit weiter hilflos. Ich mache, ja, das heißt, das tue ich dann vor mir selber. Und dann erzeugt sich das immer wieder selbst. Bis zu dem Tag, wo ich aufhöre, meine Ohnmacht vor mir selber ohnmächtig zu machen. Und wenn ich die Ohnmacht einfach nur fühle, dann erlebt mein Gefühl der Ohnmacht wieder die Macht, bei mir ankommen zu können. Das heißt, die haut mich dann nicht mehr kaputt, sondern ich komme wieder in meine Macht. Und um in dieser Dimension überhaupt eine Macht handeln zu können, muss das Gefühl der Ohnmacht gleichzeitig da sein dürfen. Weil wenn ich nicht beide Pole gleichzeitig im Gefühl bei mir habe, kann ich eigentlich gar nicht frei handeln. Das heißt, wenn ich das Gefühl von Hilflosigkeit auf tiefster Ebene bejahe und es da sein darf, kriege ich da aus diesem Gefühl auch den Impuls, wo Hilfe möglich ist. Wenn ich mein Gefühl der Ohnmacht vor mir selber nicht haben möchte, kriege ich auch nicht meine authentische Macht. Also in dieser Polarität brauchen wir immer beide Anteile. Sonst können wir die Münze nicht ausgeben.
Okay, das hast du jetzt nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, gibt es sonst noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Also wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, glaube ich, sollten wir es vielleicht sonst ein andermal nochmal was machen. Also jetzt so spontan fällt mir nichts ein. Was mir auffällt ist, dass dass ich mich mit dass ich mit dir gerade einen klareren Draht kriege. Das wird wärmer. Und das finde ich total schön.
Was kannst du das beschreiben? Dass du mich irgendwie mehr verstehst? Oder wie?
Ja, als wenn zwei wirklich sehr unterschiedliche Schwingungsräume, also ich mag dich ja total gerne und ich weiß, dass du mich auch magst, aber als wenn da sehr unterschiedliche Schwingungsräume Stück für Stück irgendwie aufeinander zugekommen sind. Und das genieße ich gerade sehr.
Ja, schön. Also auch, ich meine, wir haben auch relativ, es gibt Bereiche, wo wir viele gemeinsame Interessen und auch Ansichten wo haben. Also vielleicht eben zum Beispiel, wie das Leben sich auf gesellschaftlicher Ebene abspielt. Ne? Ich glaube, da würden wir, wenn wir uns da austauschen, auch auf viele Gemeinsamkeiten stoßen. Ne?
Also am Anfang vom Interview merkte ich immer, mir riss fast der Faden ab. Ich wusste immer gar nicht, wie ich es benennen soll. Ja? Es war irgendwie fast sperrig und jetzt spüre ich so, jetzt fällt es mir immer leichter, Wörter zu finden, wo ich das Gefühl habe, dass die sich treffen. Und daher können wir gerne weitermachen. Aber ich merke jetzt halt, wir haben schon über eine Viertelstunde.
Ja. Nee, ich würde sagen, wenn du jetzt kein spezielles Thema mehr hast, was wir noch neu anreißen, dann würde ich es eher jetzt erstmal dabei lassen.
Also es gibt sogar noch ein Thema, was mir gerade einfällt. Und zwar die zwei Ebenen, das sind glaube ich zwei Ebenen, in das Jahr zu kommen. Ich kann, wenn ich jetzt, also wenn Menschen sich jetzt noch gar nicht mit ihrem Selbst verbunden fühlen, also die noch nicht erwachten Menschen, wenn die lernen, Ja zu sich zu sagen und auf dieser Schicht wirklich immer wieder anzuerkennen, dass es ist, wie es ist und anzuerkennen, dass sie fühlen, was sie fühlen und das zu bejahen, dann führt es sie auf dieses Gleis, wo der Zug des Lebens fahren kann. Und die erwachen von alleine irgendwann und die erleuchten auch irgendwann von alleine, weil diese Haltung des Ja's dazu, dass es ist, wie es ist und das wirklich dieses Einverstandensein, das führt einen letztendlich dahin. Und wenn jetzt jemand spontan erwacht und komplett erstmal auf diese andere Schiene fällt, ja, also total in das Sein, total in das Selbst, in die Non-Dualität, dann bleibt diesem Menschen auch nichts anderes übrig, als ins Ja zu gehen, dass es ist, wie es ist und zu fühlen, was gefühlt wird. Und letztendlich trifft man sich auch wieder auf diesem Gleis zwischen Mensch und des So-Seins. Und das finde ich spannend, dass es letztendlich wurscht ist, ob ich jetzt von der Seite komme oder von der Seite komme, wenn ich nicht die Haltung entwickle, wirklich aufs tiefste Ebene einverstanden zu sein, bleibt es in der Spaltung.
Ja, dann ist es eine andere Form von Spaltung, kann
genau.
sein. Ja.
Mhm. Ne, ist einfach nur auf die andere Seite geplumpst. Wenn da das Nichtfühlen da ist und wenn da, zwar ein glückseliger Zustand, aber auch letztendlich von dieser irdischen Ebene abgespalten ist oder das Materielle abgelehnt ist, bleibt es eine Spaltung. Also es, beiden Seiten haben dieselbe Aufgabe. Also ins wirklich bedingungslose Ja zu kommen, dass es ist, wie es ist, und ins bedingungslose Ja zu kommen, zu fühlen, was man fühlt oder wahrzunehmen, was man wahrnimmt. Also da jegliche Spaltung Stück für Stück aufzugeben. Und es ist wurscht, von welchem Feld ich komme.
Ja, das finde ich ein gutes Schlusswort auch.
Danke.
Ja, Ellen, dann danke ich dir herzlich für das Interview.
Ich danke dir für die Einladung.
Ja, und es muss nicht dabei bleiben. Wir können gerne nochmal zusammen sprechen.
Gut. Und ich komme. Ich freue mich.
Ja.
Ich habe schon im Terminkalender eingetragen.
Ja, du kommst
ich komme gerne und ich freue mich.
Sharing
ja.
Non-Duality 2017 nach Brixen und nach Schlegelberg. Mhm. Super.
Gerne. Mhm. Ja, ich reise auch gerne.
Ah ja, schön.
Mhm. Südtirol ist eh schön.
Ja. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke dir auch. Und dann bis irgendwann. Ciao.
Ciao.